Das Wunschkabinett. Ein Podcast über politische Utopie. Ein Projekt des Literaturraum Dortmund-Ruhr, gefördert von den Kulturbetrieben Dortmund.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Das Wunschkabinett. In diesem Podcast dreht sich alles um politische Utopien. Warum? Leute, ehrlich, weil wir sie dringend brauchen. Mein Name ist Mona Meitz, ich bin lesbische Poetin aus Dortmund und Mom zweier Söhne. Neben mir am Mikrofon sitzt die Künstlerin Lynn Schiffmann, die sich glücklicherweise direkt hat anstecken lassen von der Idee, die aktuelle politische Schieflage nicht mit noch mehr Meckern und Motzen, sondern eben mit Utopien zu befeuern. Hi Lynn, schön, dass du da bist.
Hi Mona, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ja, und vielen Dank auch, dass ihr eingeschaltet habt und dem Wunschkabinett euer Ohr leiht. In der ersten Folge erzählen wir euch ein wenig darüber, wie die Idee zu dem Projekt entstanden ist. Und das übernehme ich, diesen Part. Und dann wird euch die Lynn erzählen, wie das Wunschkabinett ein bisschen größer geworden ist, was da alles noch dahinter steckt. Denn es gibt nämlich nicht nur diesen Podcast. Und ganz zum Schluss dürft ihr euch dann zurücklehnen, weil Lynn und ich haben kurze Ausschnitte unserer ganz persönlichen Utopien dabei. Und die lesen wir euch dann vor. Gut, gibt's noch Fragen? Nein? Perfekt. Dann legen wir los. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich auf den Tag genau sagen kann, wann die Idee zum Wunschkabinett entstanden ist. Nämlich am 10. Juni 2024. Das war ein Tag nach der Europawahl. Und da gab es ja jetzt viel Diskussion darüber, dass die Wahlergebnisse nicht überraschend waren. Ich fand es aber trotzdem recht heftig, diesen Rechtsruck so deutlich in Zahlen ablesbar zu sehen. Und ich weiß noch, dass ich an dem Tag sehr ängstlich war. Ich habe mich bedroht gefühlt und ich glaube auch, dass es den meisten queeren Menschen so ging. Ich zum Beispiel lebe offen lesbisch, ich gehe mit meiner Frau Hand in Hand die Straße entlang, wir haben zwei gemeinsame Kinder und es ist so, dass in meinem Viertel ein paar Leute wohnen, die mich ihre Abneigung auch ganz deutlich spüren lassen. Und das ist mir auch schon passiert, dass dann so im Vorbeigehen irgendwie der Kommentar fiel von, ja, man merkt, dass die Jungs keinen Vater haben, aber von jemandem, den ich zum Beispiel noch nie gesehen hatte. Und am 10. Juni hatte ich dann so den Gedanken von, scheiße, diese Leute haben jetzt gewonnen. Jetzt gehört denen die Welt und ich muss aufpassen, wenn ich am helllichten Tag mit meiner Familie irgendwie auf die Straße gehe. Und dann ist aber was passiert mit dieser Angst, mit diesem ängstlichen Gefühl. Und zwar wurde daraus Wut und dann ganz schnell so der Gedanke von, wir müssen was machen, irgendwas müssen wir tun, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Lynn, aber wenn ich mich ohnmächtig fühle oder ängstlich, dann hilft es mir schon eben, etwas Konkretes zu tun. Und so entstand dann die Idee, ein politisches Projekt zu machen und natürlich mit dem Literaturraum Dortmund-Ruhr, den wir ja auch beide zusammen führen, Lynn. Und dann kam sofort mir die Utopie in den Sinn, weil ich mir gedacht habe, die Nachrichten, die Medien, alle Gespräche mit FreundInnen, mit der Familie, am Stammtisch sind so gefüllt mit Negativen. Ganz egal, ob das Fakten und Zahlen sind oder reine Schwarzmalerei. Es geht doch immer darum, wie sehr die Welt am A... ist. Und es ist ja auch so, keine Frage. Die Zahlen und die Fakten belegen das ja auch. Trotzdem hatte ich dann irgendwie so den Drang von, warum nicht einfach die Frage in den Raum werfen, was wir wie besser machen können. Welche gesellschaftlichen und politischen Träume haben wir überhaupt? Und für mich beantwortet diese Frage eben die Utopie, die ja etwas ist, das an sich denkbar wäre, aber es eben noch nicht real ist. Es ist entweder nicht real oder noch nicht real. Und in der ersten Idee sollte das Wunschkabinett dann eben nur in Anführungszeichen ein vierteiliger Podcast werden, in dem die Autorinnen und Autoren des Literaturraums Dortmund Ruhr ihre persönlichen Utopien vorlesen. Ich wollte auch extra kein politisches Gespräch daraus machen. Aber dann ist was Schönes passiert und da kommst du ins Spiel, liebe Lynn, weil du die Idee dazu hattest, das Wunschkabinett auf größere Füße zu stellen. Erzähl mal.
Ja, wie du gerade ja schon gesagt hast, leiten wir beide ja zusammen das AutorInnen-Netzwerk Literaturraum Dortmund-Ruhr. Und da hatte ich im Sommer dieses Jahres hatte ich so eine Phase, wo ich dachte, dass wir irgendwie gerade in der Arbeit vom Netzwerk nicht so richtig weiterkommen. dass wir uns so richtig schön im eigenen Saft gerade suhlen, auch irgendwie zu wenig Eigeninitiative zeigen, so als Gruppe auch. Mhm. Und so auch die Überalterung des Netzwerks ist, finde ich, ein Problem. Wir beide gehören so mit, als ich mit Mitte 30 und du mit Anfang 40.
42, ja.
Zu den Jüngeren von den AutorInnen. Und das ist schon, das sagt eigentlich schon ganz viel, finde ich. Und dann haben wir uns irgendwie unterhalten, weil ich halt auch so gefrustet war und dachte, ja, da mal mit Mona ein bisschen quatschen. Mhm. Und und dann hattest du im Gespräch halt die Idee, dass wir so mindestens ein großes Projekt pro Jahr irgendwie initiieren sollten, um so ein bisschen Schwung wieder reinzukriegen. Mhm. Und dann hatte ich halt die Idee, dass wir diesen Podcast erweitern zum Jahresprojekt 2025 und eben halt auch eine Anthologie und die Vorstellung dieser Anthologie auf Lesungen dazu geben. Mhm.
Worauf ich mich sehr freue schon.
Ich auch tatsächlich. Und da hatten wir halt eigentlich gedacht, dass wir das Veröffentlichungsdatum dieser Anthologie dann im September 25 setzen können, passend zur Bundestagswahl. Hat sich ja dann rausgestellt, dass das leider nicht so klappt mit unserem Plan, da die Wahl jetzt natürlich viel, viel früher stattfindet. Aber dafür ist jetzt unsere Ausschreibung halt auch echt tagesaktuell.
Ja, das stimmt.
Weil die Ausschreibung jetzt halt auch noch bis zum 6.1.2025 geht und gerade viele halt auch so ein bisschen mehr im Thema drin sind.
Ja, das glaube ich auch. Das stimmt.
Genau. Ja, und dann hatte ich aber auch gedacht, dass wir so ein bisschen diese Anthologie-Ausschreibung so ein bisschen anders machen als sonst. Also der Literaturraum Dortmund-Ruhr hat seit 2016 schon ganze 14 Anthologien herausgegeben. Mhm. Der Führung von der alten Leitung quasi vom Literaturraum, also von Thorsten Trelenberg und Thomas Kahle, die haben da ganz viel angestoßen. Und es gab zum Beispiel auch Anthologien wie Über die blaue Steppe. Das war ein Projekt mit auch Schreibenden aus Russland oder auch Neighborhood, ein Austausch mit Schreibenden aus Leeds in England. Mhm. Die Bücher kamen 2020 raus. Und davor hatten wir auch schon mal so eine ganz große Anthologie All Over Heimat in 2019, wo halt irgendwie 150 AutorInnen aus 20 Ländern tatsächlich mitgemacht haben. Also Internationalität haben wir eigentlich ganz gut dabei. Aber jetzt wieder das so ein bisschen dieses Thema, uns fehlen halt die jungen Leute dazu. Mhm. Und deshalb haben wir diesmal bei der Ausschreibung halt gesagt, dass wir zwei Gruppen machen. Eine Gruppe für Leute über 30 Jahre und eine Gruppe mit AutorInnen unter 30 Jahre. Und beide Gruppen sollen halt mit den Texten so extra so etwa 50-50 in der Anthologie vertreten sein. Mhm. Und ich finde jetzt gerade auf unser Thema bezogen, also politische Utopien, das total spannend, jetzt diese Gruppen nebeneinander zu stellen und auch zu vergleichen. Und halt zu gucken, wo unterscheiden sich so diese Idealvorstellungen von den Jüngeren und den Älteren? Oder halt auch, wo sind sie eigentlich total gleich?
Ja, da bin ich auch schon gespannt, ob es da richtig Generationsunterschiede geben wird und so. Ja. Mhm.
Genau. Und die Ausschreibung läuft, wie gesagt, halt noch bis zum 6.1. Also es können sich noch jeder, der Interesse hat, darf sich da gerne mit einem Text bewerben.
Und, macht mit.
Genau. Die Ausschreibung findet ihr auf www.literaturraumdortmundruhe.de.
Ja, und Literaturraum Dortmund Ruhe, alles in einem Wort. Das ist total easy. Das findet ihr, ich bin mir sicher. Ja gut, Lynn, dann machen wir auch schon den Anfang mit Auszügen aus unseren Utopien. Und Lynn, du fängst auch an. Ne? Du erzählst ein bisschen was, wie die Idee auch zu deiner Utopie entstanden ist und liest dann daraus vor. Und der ganze Text wird dann in der Anthologie erscheinen.
Ja, also ich habe tatsächlich so einen persönlichen Wunsch von mir als Aufhänger gewählt, was, würde ich mal vermuten, auch die meisten so machen werden. Mhm. Und ich selbst identifiziere mich ja als nicht-binär. Das heißt, ich fühle mich jetzt weder komplett als Frau noch als Mann. Und eigentlich will ich mich auch gar nicht so in diese Kategorien einordnen müssen. Also ich frage mich immer so, wieso unsere Gesellschaft überhaupt so binär ist. Also wieso identifizieren wir uns so stark halt mit diesem Geschlecht? So, ich hätte halt, wie relevant ist das wirklich, ob wir jetzt weiblich oder männlichen Körper haben? So, Ja, außer jetzt vielleicht irgendwie bei der Wirkung von Medikamenten oder bei so Crash-Test-Dummy-Geschichten,
ja.
Was ja auch immer wieder in der Kritik steht, dass, dass da halt größtenteils irgendwie mit männlichen Körpern quasi getestet wurde und alle Frauen das jetzt aber mittragen müssen. Ja, da ist es natürlich irgendwie relevant, aber ich verstehe halt nicht, wieso jetzt jeder aus meinem Personalausweis heraus wissen muss, ob ich jetzt Mann oder Frau bin. Oder wieso muss mein Name immer direkt erkennen lassen, welches Geschlecht ich habe. Ja, deswegen war so meine Utopie, dass ich mir gedacht habe, ja, warum können wir nicht einfach so Menschen sein? Wieso brauchen wir halt die Pronomen, die auch immer unser Geschlecht direkt so anzeigen? Ja, und ich denke, dass halt so richtige Gleichberechtigung von Frauen auch erst einsetzen wird, wenn wir aufhören, unsere Geschlechter so in unsere Namen zu schreiben und quasi beim Sprechen auch in unsere Sätze zu bauen.
Spannend, und, ja.
Ja, und deshalb ist so meine Utopie eine Welt, in der es halt keine geschlechtsspezifischen Pronomen gibt.
Mhm.
Und dazu habe ich halt eine Geschichte geschrieben, eine Sicht auf eine Welt, in der es halt so ist. Und meine Protagonistenperson, die fällt halt in diese Welt quasi hinein.
Mhm. Okay.
Und genau, ich lese jetzt mal einen kleinen Ausschnitt daraus vor.
Mhm.
Ich will diesen Eintrag. Ich will, dass in meinem Perso divers steht. Ich laufe über den Platz, die Treppe hinauf, stoße die Tür auf. Es dauert. Diese Tür hat über die Jahrhunderte die Trägheit des Amtes in sich aufgesogen. Heute kommt sie mir besonders schwer vor. Ich lehne meine Schulter gegen die Tür und versuche, aus meiner Hüfte herauszudrücken. Mein ganzer Körper schiebt jetzt. Plötzlich wird die Tür von innen aufgezogen. Sie öffnet sich einen Spalt breit. Zu meinem Erstaunen lugt ein Kind mit langen Haaren daraus hervor. Es trägt ein Kleid. Mädchen, ordne ich zu. Was bist du? Fragt es. Ich verziehe mein Gesicht. Nicht schon wieder. Wieder erklären. Aber es ist halt ein Kind. Ein Kind lernt nur, wenn man ihm etwas erklärt, ermahne ich mich. Also aufklären. Ich bin nicht binär. Das bedeutet, dass ich mich weder als Mann noch als Frau fühle. Das Mädchen schaut mich entgeistert an. Das will ich doch gar nicht wissen. Eine Person, ebenfalls lange Haare, Kleid, also gleich Mutter, erscheint hinter dem Kind. Immer noch stehen wir uns im Türspalt gegenüber. Hast du die Person etwa gerade nach deren Geschlecht gefragt, Arno? Das machen wir aber nicht. Nein, Alter, habe ich nicht. Der hat das ganz alleine erzählt. Ich will nur wissen, ob der ein Mensch ist. Natürlich ist der ein Mensch. Die Mutter schaut mich leicht verwirrt, aber auch wütend an. Aber wie kommen Sie dazu, meinem Kind von deren Geschlecht zu erzählen? Das ist doch sehr privat. Ich seufze. Entschuldigung, ich dachte nur, dass Ihre Tochter... Die Mutter zieht hörbar entrüstelt die Luft ein. Also wirklich, Ihre Tochter? Deren Kind, wenn ich drum bitten darf. Was sind Sie denn für ein Neonazi? Also wirklich, Arno, komm, wir gehen. Die Mutter, Person zieht deren Kind die Treppe hinunter. Wow, denke ich. Wow, stark. Sich zu trauen, so aufzutreten, krass. Bewundernswert.
Sehr gut. Ich freue mich auf den kompletten Text. Geile Idee. Wirklich geile Idee. Und ich kann auch sagen, ja, ich erziehe ja zwei Söhne. Und da bist du ja auch sehr eben in diese Geschlechterrollen gepresst. Das fängt beim Spielzeug an und geht mit den Klamotten weiter. Zum Beispiel liebt mein Sohn Marienkäfer. Und es gibt nicht ein einziges T-Shirt für Jungs, also was ausgewiesen ist, für Jungs mit einem Marienkäfer drauf. Du findest nur Dinos, Krokodile, Haie und sowieso Monster. Und ich musste dann ein Karnevalskostüm bestellen, um ihm ein T-Shirt mit Marienkäfer drauf zu schenken. Das war wirklich, ich glaube, binärer geht's nicht als die Welt der Kinder. Das ist total krass. Und dann eben immer mit diesem Verweis darauf, ja, aber Kinder brauchen das, um sich zuzuordnen. Dann denke ich mir immer so, boah, ich glaube aber, die haben viele Möglichkeiten, sich auch anders nochmal zuzuordnen, als nur über Geschlecht. Also spannend. Ich freue mich sehr, 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 sehr auf deinen Text, auf den ganzen Text in der Anthologie dann. Und ja, meine Utopie ist tatsächlich aus einem Wutschrei heraus entstanden. Denn es war so, als die Ampel vor kurzem gegen die Wand gefahren ist, da war meiner Frau und mir schnell klar, dass dann eben auch nicht mehr die Reform des Abstammungsrechts kommen wird, die ja schon sehr lange angekündigt war und dann immer nochmal hier im Mai kommt sie und dann im Herbst kommt sie und so weiter und so fort. Und jetzt wird also davon ausgegangen, dass eben da überhaupt nichts mehr kommen wird und mit den Neuwahlen im nächsten Jahr ja, rechne ich dann noch weniger damit, sagen wir es mal so. Und es ist eben so, dass meine Frau hat meine Eizellen ausgetragen. Und deswegen sind meine Söhne, sind meine genetischen Kinder. Und die auch innerhalb unserer Ehe zur Welt gekommen sind. Aber ich habe keinerlei Rechte an diesen Kindern. Vor dem Gesetz, meine Frau eben alleinerziehend. Und ich bin die Ehefrau, aber was meine Kinder angeht, bin ich eigentlich nur die Mitbewohnerin dieser Kinder. Ich könnte das ändern, indem ich die Stiefkindadoption durchführe. Das ist aber ein sehr aufwendiger Prozess, bei dem man auch sehr viel offenlegen muss. Und es würde außerdem meine biologischen Kinder dann vor dem Gesetz eben zu meinen Stiefkindern machen, was ich irgendwie... Das ist einfach falsch. Ja, und es war eben geplant, dass die Reform des Abstammungsrechts beinhaltet, dass Kinder, die in die Ehe zweier Frauen geboren werden, auch automatisch deren Kinder dann sind. Was ja so ist in einer heterosexuellen Ehe. Wenn dein Kind in eine heterosexuelle Ehe geboren wird, dann ist der Ehemann auch immer der Vater. Und das ist ja eine Rechtsprechung, die tatsächlich auf der Vermutung basiert, dass der Ehemann auch der Vater sein könnte, sein müsste. Wenn man sich mit Menschen älterer Generation darüber unterhält, dann wird oft betont, dass das ja daran liegt, dass man den Kindern dann damals den Schutz der Familie geben musste, auch wenn es Kuckuckskinder waren und so. Aber irgendwie ist es schon ein bisschen... Es ist einfach eine Schieflage. Und ja, also die Ampel fuhr dann, wie gesagt, gegen die Wand und ich stand in der Küche und habe dann wirklich aus Wut einfach geschrien, das waren doch eh alles nur Märchen, die uns erzählt haben. Und so kam dann auch die Idee, dass ich meine politische Utopie als Märchen schreibe. Und ich habe ihr dann den Titel gegeben, Isabelle und die Blume der Abstammung. Und da steckt eigentlich auch schon ganz typisch Märchen einiges drin, worum es geht. Es geht um Isabelle, oh Wunder, es geht um eine Blume und um die Abstammung. Isabelle lebt in einem schlecht geführten Königreich und sie ist also wie ich zweifache Mutter ohne Rechte. Und in einer schlaflosen Nacht macht sie dann einen Spaziergang durch den Wald und da begegnet ihr ein Elf. Und dieser Elf erzählt ihr von einer Blume, die, wenn man sie pflückt und zu einem Trank mischt, dafür sorgen wird, dass das Abstammungsrecht reformiert wird. Und diese Blume wächst auf dem obersten Ast des höchsten Baumes im Wald. Und ich lese euch jetzt die Stelle vor, wie Isabelle den Baum hinaufklettert und die Blume dort findet. Und der Elf hatte ihr vorher eben noch gesagt, dass sie die Blume erst pflücken darf, wenn sie deren Namen errät, weil noch weiß niemand, wie diese Blume heißt. Isabelle rief sich die lächelnden Gesichter ihrer Söhne ins Gedächtnis und machte sich an den beschwerlichen Aufstieg. Die knochigen Äste des Baumes zerrten an ihren Haaren und rissen Löcher in ihr Gewand. Die wulstige Rinde presste sich schmerzhaft in ihre Haut. Ab der Hälfte des Weges hörte Isabelle Stimmen, die ihr ins Ohr kreischten. Besser ein Stiefkind als kein Kind. Keine echte Familie. Ein Sohn braucht ein männliches Vorbild. Das Recht auf Familie gehört den traditionellen Familien. Diese und mehr Sätze schwächten Isabelle. Ihre Muskeln brannten und wollten ihren Dienst bald nicht mehr tun. Das Bild ihrer Söhne verblasste vor ihrem inneren Auge. Ihr Herz wurde schwer und zog sie nach unten. Da kamen zwei Schwalben angeflogen, eine von links, eine von rechts. Eifrig zupften sie Moos von der Baumrinde und kleideten Isabelles Ohren damit aus. »Sowas wie euch hätte man früher«, hörte die Kletternde noch, bevor es still wurde um sie. In dieser Stille wuchsen ihr Mut und ihre Kraft ins Unermessliche. Unbeirrbar zog Isabelle sich den Baum weiter hinauf. Die Blume. Bald schon kam das Gewächs in Sicht. Im Näherkommen staunte Isabelle. Die Blume war durchsichtig. Nicht grün, nicht gelb, nicht rot und ganz sicher nicht blau. Doch wie würde sie wohl heißen? Liebste Blume, ich kann dich nicht ziehen. Welch Namen du dir selbst hast verliehen, ich kenne ihn nicht. Und ich kann ihn nicht kennen, weil ich nichts über dich weiß. Einen Namen zu wählen, wäre nichts als ein Verweis darauf, was ich glaube, du bist. Und das wäre nicht richtig. Da erblühte die Blume in allen Farben des Regenbogens, löste sich von ihrem Platz und schwebte auf Isabel zu. Mal bis dahin. Ich würde aber, bevor wir dann zum Schluss dieser ersten Podcast-Folge kommen, gerne noch eine kurze Anekdote erzählen, die mich nämlich selber ziemlich überrascht hat, weil eine Utopie zu schreiben war für die meisten Kreativen eine total große Herausforderung, viel größer, als ich das erwartet hatte. Und der Satz, den ich am häufigsten in der Vorbereitung auf dieses Projekt gehört habe, war: Also eine Dystopie wäre leichter. Lynn, wie ging dir das? Ging dir deine Utopie gut von der Hand oder hättest du auch lieber eine Dystopie geschrieben?
Ja, also generell gehen mir Dystopien halt leichter von der Hand. Mhm. Ich meine, das ist klar, meckern ist immer einfach. Und ich finde, sich so Horrorszenarien vorstellen, ist auch irgendwie gar nicht so schwer. Mhm. Aber ich muss sagen, diesmal fand ich jetzt auch mit der Utopie, war es für mich auch gar nicht so schwierig. Weil so das Thema nicht-binär und Sprache begleitet mich halt schon ziemlich lange. Mhm. Eigentlich so lange, wie ich mich halt als nicht-binär identifiziere und überhaupt nicht-binär auch kenne, so als Bezeichnung und Einordnung. Und gerade selber als Autorin komme ich ja nicht drum herum, mich mit dem Thema irgendwie gendern andauernd auseinanderzusetzen. Mhm. Allein schon nicht nur bei meinen eigenen Texten, fiktiven Texten, sondern halt auch allein ja schon beim Mailverkehr mit anderen. Mhm. Und vor allem da halt, wo dieser gefürchtete Genderstern genannt wird. Das ist ja eigentlich mein Stern. Weil ich bin ja die Person, die mitgedacht wird, wenn dieser Stern gesetzt wird. Und
die auch mitgedacht werden sollte, ne? Das ist ja...
Ja, also ja, ich freue mich auch sehr darüber.
Das ist eigentlich immer was Schönes. Ja, genau. Das ist genau das.
Genau, deswegen... Ja. Weil dieses Thema so allgegenwärtig für mich ist, war irgendwie direkt klar für mich, das ist meine Utopie tatsächlich.
Sehr gut. Sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich finde es richtig, richtig gut.
Danke für die Idee vom Wunschkabinett.
Ja, sehr gerne. Ja, und dann sind wir tatsächlich jetzt auch schon am Ende unserer ersten Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und bei dir, liebe Nett, sowieso, fürs Dabeisein.
Sehr gerne.
Und dann bleibt mir nur noch übrig zu sagen, dass ich sehr gespannt bin auf alles, was das Wunschkabinett noch mit sich bringt. Bleibt bitte dran, 2025 geht's weiter mit diesem wundervollen Projekt.